What is the truth behind the development?
Was ist die Wahrheit hinter der Entwicklung und Erforschung dieser Impfstoffe? Die Versuche mit Tieren und dann Menschen, der Verzicht auf Sicherheitsstudien. Wie kann das sein? Heute bei uns, um dies und mehr zu besprechen, die Entwicklung der mRNA-Technologie, wie sie sich auf die Impfstoffe auswirkt, die Bedenken über das Spike-Protein, die Wirksamkeit der experimentellen Impfstoffe sowie die wachsenden Bedenken, ist niemand anderer als Dr. Robert Malone. Er ist ein international anerkannter Wissenschaftler mit Spezialisierung auf Virologie, Immunologie, Molekularbiologie. Er hat an der Northwest University und der Harvard University Medizin studiert, Pathologie an der UC Davis. Er wird in vielen, vielen Publikationen quer durch die medizinische akademische Literatur zitiert, aber am wichtigsten ist, dass er der Erfinder der mRNA-Impfstoffe ist. Während seiner Zeit am Salk-Institut im Jahr 1988 war er sehr maßgeblich an der Patentierung dieser Technologie beteiligt. Wer könnte besser erklären, wie das funktioniert, als Dr. Malone? Doktor, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
With my colleague Glenn Beck, I was thinking to myself, wow, what better person to bring on to explain how this works than Dr. Malone. Doctor, thanks so much for joining us today.
Thanks so much for having me.
Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, Informationen und Wissen mit Ihren Zuhörern zu teilen. Und diese Möglichkeiten der Verbreitung von Wissen sind für Sie wirklich eingeschränkt. Offensichtlich wurden Sie von LinkedIn gestrichen, weil Sie nicht darüber sprechen dürfen, was eigentlich der Punkt ist, an dem ich anfangen wollte. Leute wie ich bin ein politischer Typ, juristisch-politisch ausgebildet. Ich habe keine Ahnung von Wissenschaft und Medizin. Und wie kaum jemand hätte ich mir vorstellen können, dass etwas entwickelt und als Impfstoff vermarktet wird, was solche Probleme hat. Insofern kann ich nachvollziehen, dass verhindert werden soll, über diese Probleme zu diskutieren. Für mich muss es etwas geben, was verheimlicht werden soll. Ich würde gerne mit den groben Grundlagen beginnen, wie das im Vergleich zu den traditionellen Impfstoffen funktioniert. Ich sehe die Seite der Befürworter. Dort wird rundum bestritten, dass es Probleme gibt. Das heißt, es ist nur eine intelligente Variante, einen Impfstoff zu gewinnen. Ein ansonsten normaler Impfstoff. Ich lese Ihnen jetzt den Börsenprospekt von Moderna vor und bitte um Ihren Kommentar dazu. Dort steht: Derzeit wird mRNA von der FDA als Gentherapieprodukt betrachtet. Im Gegensatz zu bestimmten Gentherapien, die die Zell-DNA irreversibel verändern und eine Quelle von Nebenwirkungen sein könnten, sind mRNA-basierte Medikamente so konzipiert, dass sie die Zell-DNA nicht irreversibel verändern. Allerdings können die bei Gentherapien beobachteten Nebenwirkungen die Wahrnehmung von mRNA-Medikamenten trotz der Unterschiede im Mechanismus negativ beeinflussen. Man beschwört geradezu den Unterschied zur Gentherapie. Verwechseln Sie das nicht mit Gentherapie. Was sagen Sie, Dr. Malone?
Don't confuse this with gene therapy. What say you, Dr. Malone?
No, they don't say that. They say that.
Ich lese das dort so nicht. Für mich erkennen Sie an, dass es eine Gentherapie ist, nur eine andere Art. Das ist ein faszinierendes Zitat, das Sie gerade vorgetragen haben, weil man merkt, dass der Fokus bereits früher auf die Impfstoffe gelegt wurde. Moderna war ursprünglich ein Unternehmen, das sagte, mRNA ist ein Medikament oder dass mRNA für therapeutische Zwecke anpries. Und diese SEC-Erklärung sagt nichts über die Impfstoffanwendung, aber es sagt ausdrücklich, dass die FDA dies als Gentherapie ansieht. Das Spannende daran ist, dass dies den Kern dessen trifft, warum die Dinge so schiefgelaufen sind. Als die FDA das Dossier für diese Dinge als Impfstoff erhielt, entschied sie sich dafür, die Checkliste nicht anzuwenden. So leid es mir tut, so liegen die Dinge bei der FDA. Es wird nicht viel nachgedacht, es gibt Checklisten. Verstehen Sie? Man hat also diese Checklisten und man hat hier die Impfstoff-Checkliste angewendet und nicht die Gentherapie-Checkliste. Und da ist eine Menge schiefgelaufen.
And that's where a lot of this went sideways. So do you want to talk?
Soll ich etwas dazu sagen, was ein RNA-Impfstoff ist? Was es ist und auch, wenn Sie nur die Geschichte ein wenig erklären könnten, was entwickelt wurde, welchem Zweck es dienen sollte und warum es möglicherweise nicht funktioniert oder problematisch ist im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen.
So let's start with what is it.
Fangen wir also mit der Frage an, was ist das? Ich habe daran gearbeitet, das Thema einfach erklären zu können, nicht über die Köpfe der Leute hinwegzureden. Es gibt ein Zitat von Richard Feynman, das besagt, dass wenn man eine komplexe Idee nicht einfach erklären kann, man sie nicht wirklich verstanden hat. Also habe ich das als eine Art Herausforderung angenommen. Stellen wir uns vor, dass wir über Computer sprechen. Wir sprechen über Computer als ein Analogon für das, was in ihren Zellen und in ihrem Körper passiert, okay? Also wenn wir den Computer als Metapher nehmen, sind ihre Chromosomen die Festplatte, ihre DNA. Die Programme, die in ihrer Festplatte kodiert sind, sind die Sequenzen, die kodierenden Sequenzen, die Informationen in dieser DNA. Die DNA ist also eine Festplatte. Die Kodierungen in ihrer DNA sind die Programme. Stellen Sie sich nun vor, dass die Dinge, die ihre Proteine in ihren Zellen herstellen, stellen sich diese als kleine Industrieroboter vor, die alles herstellen können. mRNA ist die Nachricht, die Informationen, die Bitsströme, die von ihren Programmen auf ihrer Festplatte zu diesen kleinen Robotern rausgehen und sie instruieren, was sie herstellen sollen. mRNA-Impfstoffe sind nun wie Hacker, die in das System eindringen und die eigenen Informationen in diesen Bitstrom einfügen, sodass diese kleinen Roboter in ihren Zellen, anstatt das zu machen, was sie machen sollten, anfangen, Impfstoffprotein zu machen. Können Sie das nachvollziehen?
That opens up channels and inserts his own information into that bitstream so that those little robots in your cells, instead of making whatever it was they were going to make, start making vaccine protein. Does that make sense?
That actually sounds perfectly. So rather,
das klingt eigentlich perfekt. Anstatt ihnen also eine leblose Viruszelle vor die Nase zu setzen, auf die der Körper von sich aus reagiert, setzt man nun eine mRNA ein, die sagt, hey, wir wollen, dass du dieses Spike-Protein produzierst. Habe ich das richtig erklärt? Auf den Punkt. Okay, also ein traditioneller Impfstoff ist normalerweise ein inaktivierter Erreger. Manchmal ist es ein abgeschwächter Erreger wie Gelbfieber. Den injiziert man und der Körper reagiert darauf. Hier handelt es sich also um mRNA-Impfstoffe und übrigens auch rekombinante Adenoviren-Impfstoffe. Beides sind gentherapeutische Technologien, die in der Vakzinologie angewandt werden. Wollen Sie jetzt ein wenig in die Geschichte einsteigen und ich werde das veranschaulichen? Ja, absolut. Also, wann ist es angebracht und wann nicht? Das ist eine ganz andere Frage. Wann ist es angebracht? Also die Sache mit der Anwendung der Gentherapie-Technologie, was bedeutet, dass wir fremdes genetisches Material haben und Technologien verwenden, die dieses Material in ihre Zellen einbringen und sie in kleine Produktionsfabriken verwandeln, die Impfstoffe herstellen. Das ist die Essenz davon, anstatt den eigentlichen Impfstoff außerhalb des Körpers herzustellen, ihn zusammen mit dem, was wir ein Adjuvans nennen, also dem, was ihr Immunsystem stimuliert, in die Spritze zu geben und ihn in ihren Schultermuskel zu spritzen, wird die Information gespritzt, die ihre eigenen Zellen in kleine Impfstofffabriken verwandeln. Und wann ist das angebracht? Warum sollte man das tun? Erstens macht es den Prozess der Impfstoffentwicklung, das Material, die Zusammensetzung der Materie verdammt einfach. Denn die RNA ist chemisch gesehen im Großen und Ganzen so ziemlich das Gleiche. Es ist nur ein Haufen von A's und U's und G's und C's in einer Sequenz aneinandergereiht. Und sie ist im Grunde negativ geladen. Die Technologie, die notwendig ist, um das in einen Versandumschlag zu stopfen, die Art dieser Postsendung, die das in die Zellen liefert, ist also ziemlich gleich. Das spielt keine Rolle. Die Herstellungstechnologie zur Herstellung der mRNA ist so ziemlich die gleiche.
And they're basically negatively charged. So the technology necessary to stuff that into a FedEx envelope, the nature of the FedEx envelope that delivers that into cells is pretty much the same. It doesn't matter. The manufacturing technology for making the RNA is pretty much the same.
Der Unterschied ist, dass man sich an den Computer setzt und sagt, heute möchte ich, dass es diese Sequenz für ein Influenza-Protein hat und morgen möchte ich, dass es die Sequenz für ein SARS-CoV-2-Protein hat. Aber chemisch gesehen ist es sehr ähnlich. Und so wird die Herstellung im Gegensatz zu einer normalen Impfstoffproduktion viel unkomplizierter. Alles ist von der Stange. Das macht es also einfach und geht schnell. Die andere Sache bei der Verwendung von Gentherapie-Technologie ist, dass wenn die Zelle die Proteine für das Immunsystem exprimiert, es viel mehr so aussieht, als ob man tatsächlich mit dem Virus infiziert ist. Das bedeutet, dass sie ein Virusprotein produzieren, nicht das ganze Virus. Es ist nicht infektiös. Sie produzieren einen Teil des Virus, der normalerweise eine Immunreaktion gegen ihn auslösen würde, aber Viren produzieren auch eine Menge anderer Dinge, die die Fähigkeit ihres Immunsystems, diese Dinge zu erkennen, ausschalten. Sie können also das Protein in ihrer kleinen Fabrik produzieren, ohne all das extra ausgefallene Zeug, welches das Virus verwendet, um ihr Immunsystem davon abzuhalten, es zu erkennen. Was haben sie davon? Es gibt zwei Hauptarme dessen, was wir das adaptive Immunsystem nennen, im Gegensatz zum angeborenen Immunsystem. Das ist der Punkt, an dem ich mit Leuten aneinander gerate, die die Terminologie natürliche Immunität verwenden. Was die mit natürlicher Immunität meinen, ist die Immunität, die man bekommt, wenn man sich tatsächlich mit SARS-CoV-2 infiziert. Also lassen Sie uns festhalten, dass ich nicht über diese Art der natürlichen Immunität spreche. Die angeborene Immunität ist dieses uralte Immunsystem, das wir alle haben, und es geht auf das Reptiliengehirn zurück. Es hat die Fähigkeit, einige allgemeine Muster zu erkennen, die von vielen verschiedenen Arten von Krankheitserregern geteilt werden, und diese Dinge abzuwehren. Dann gibt es das adaptive Immunsystem. Das ist der modernere Teil unseres Immunsystems, und es ist in der Lage, von der Form und Struktur und Zusammensetzung von Proteinen und anderen Antigenen zu lernen, die von einem Krankheitserreger produziert werden, egal ob es sich um einen Parasit, eine Bakterie oder einen Virus handelt. Das sind also die T-Zellen. Also T-Zellen, das ist das Stichwort, das Sie erwähnt haben. Es ist die zelluläre Immunantwort, und die ist wirklich kompliziert. Eine davon, wie wir sagen, der Effektor-T-Zellen, ein wichtiger Teil der T-Zellantwort, sind die zytotoxischen T-Zellen. Die kreuzen herum, sie können Zellen abtöten, die entweder Krebsmutationen haben oder die Virus herstellen, anstatt den Impfstoff herzustellen. Das sind also die Killer-T-Zellen. Und der andere Teil sind die B-Zellen, die Antikörper bilden. Antikörper nennt man also humorale oder blutgestützte Immunantwort. Die Terminologie macht keinen Sinn mehr, es sind Begriffe der historischen Immunologie, wie sie sich entwickelt hat. Aber im Grunde gibt es Antikörperantworten und zytotoxische T-Lymphozytenantworten. Das sind die Oberbegriffe. Die Antikörper können also das Virus neutralisieren und Dinge tun, aber sie sind außerhalb der Zelle. Und grob vereinfacht können die zytotoxischen T-Lymphozyten Zellen töten, die mit dem Virus infiziert sind. Ideal ist, wenn man beide Ebenen hat. Nun ist es viel einfacher, beides mit dieser Art von Gentherapieansatz zu bekommen, als das mit einer traditionellen Impfung. Das war jetzt ein Crashkurs. So funktioniert es, und das ist der Grund, weshalb man es anwenden will. Aber die Frage ist doch, wann wurde es schon mal verwendet und warum sind die Covid-Impfstoffe, die die mRNA verwenden, anders und bedenklicher? Das eigentliche Problem liegt darin, dass sich alle auf die mRNA-Impfstoffe und ihre Probleme konzentrieren. Aber in Wirklichkeit sind es alle genetischen Impfstoffe, die Spike exprimieren. Das Problem ist das Protein. Es geht um die Nutzlast, nicht um die Technologie. Die Leute konzentrieren sich auf die Technologie, weil sie so fremd und so unheimlich erscheint. Aber diese rekombinanten Viren, DNA-Viren, genannt Adenoviren, eine Art von kaltem Virus, sie lassen die Lymphknoten anschwellen und deshalb nennt man sie Adeno. Die wurden manipuliert, und diese Technologie wird seit vielen Jahren verwendet. Es gibt bereits lizenzierte Impfstoffe, die rekombinante Adenoviren verwenden und bei denen man einen Teil der DNA des Adenovirus herausnimmt und eine DNA-Kopie des Virusproteins einfügt, das man exprimieren möchte, wie zum Beispiel Spike. Und dann packt man alles zusammen, macht kleine Adenoviruspartikel, die sich eigentlich nur in Zellkulturen replizieren, und injiziert das dem Patienten. Wir nennen das den J&J-Impfstoff oder den Santa Fe-Oxford-AstraZeneca-Impfstoff in Europa. Doch es handelt sich eigentlich um die gleiche Technik, nur mit einer anderen Plattform. Die Sache mit den Adenovirus-Vektoren, also hier würden wir sie J&J nennen, ist, dass diese Plattform so gemacht ist, dass sie viel Protein für einen längeren Zeitraum exprimiert. Die mRNA-Impfstoffplattform ist so konzipiert, dass man die RNA hineinbringt, um die Zellen zu veranlassen, den Impfstoff für eine kurze Weile zu produzieren, und dann wird die RNA abgebaut. Es ist also ein kürzerer Zeitraum. Wir nennen das eine transiente Gentherapie oder transiente mRNA-Therapie, wie es auch moderner in den Prospekt nennt, den Sie vorhin zitiert haben, die RNA als Therapeutikum einsetzt. Die RNA wird also zerschnitten. Sie bleibt nicht so lange im Körper. Man bekommt einen Schub an Proteinexpression und dann ist es vorbei. Das Adenovirus produziert über einen längeren Zeitraum Protein. Nun ist es so, dass alle drei Impfstoffe, die wir haben, im Wesentlichen den gleichen Ansatz verwenden und das gleiche Protein exprimieren. Das ist nicht das einzige Proteinantigen, das verwendet werden könnte. Aber es war so etwas wie die leicht zu pflückende, tiefhängende Frucht, wenn Sie mir die Metapher verzeihen. Eine leicht zu machende Sache. Quasi, das wird sicher funktionieren und wir müssen uns über diesen Teil keine Gedanken machen und können mit unserer Arbeit weitermachen. Das Problem ist, dass das Ganze, das Spike-Protein selbst, und ich wurde von unseren Freunden von Reuters im Faktencheck geprüft, die sagten, dass das nicht wahr sei, aber es ist tatsächlich wahr. Achten Sie auf meine Worte. Das native Spike-Protein im Virus führt, wie eindeutig in mehreren Peer-Reviewed-Publikationen gezeigt wurde, zu Gerinnungsproblemen, Zytotoxizität und durchlässiger Blut-Hirn-Schranke. Und das bedeutet, dass Dinge in Ihr Gehirn und aus Ihrem Gehirn gelangen können, was normalerweise nicht der Fall wäre. Haben Sie gerade gesagt, dass das Spike-Protein, das von diesen Impfstoffen produziert wird, die Blut-Hirn-Schranke durchlässig macht?
Nein,
da haben Sie mich falsch verstanden. Das native Spike-Protein, wie es im Virus produziert wird, das bewirkt es. Verstanden. Ob nun das Spike-Protein, das zum Beispiel in die offene Konformation gebracht wurde, die es ihm erlaubt, effizient ACE2 zu binden, dieses wichtige regulatorische Protein, das sein natürlicher Rezeptor ist, okay? Das ist es, was in den meisten dieser Impfstoffe exprimiert wird. Es ist also ein wenig anders. Und einige behaupten nun, dass es nicht toxisch sei, obwohl das native Spike-Protein, von dem es abgeleitet ist, toxisch ist. Hier ist mein Problem damit. Ich habe eine solche Arbeit noch nicht gelesen. Ich habe noch nie Daten gesehen, die das belegen. Im Moment sind es nur selbsternannte Experten, die auf Twitter quasseln. Ich habe diese Daten nicht gesehen, die zeigen, dass das sicher ist. Aber das Problem ist, scheinbar hat die FDA die Entwickler nicht gezwungen, das zu demonstrieren. Und Sie wissen schon, aus rechtlicher Sicht, die Art und Weise, wie die Dinge bei der Medikamentenentwicklung funktionieren, ist wie das französische Justizsystem. Man ist schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist. Die Ausgangsvermutung ist, dass ein Wirkstoff giftig ist. Und es ist die Aufgabe, die Anforderung, dass die Entwickler mit Hilfe von Zellkulturexperimenten, Tierversuchen und Hilfe jeglicher Art all das nachweisen müssen. Bevor die Substanz überhaupt an den Menschen kommt, müssen die Hersteller nachweisen, dass es sicher ist. Nicht wir müssen beweisen, dass es gefährlich ist. Was wir also wissen, ist, dass das Spike toxisch ist. Und das können sie auf die Bank bringen. Und ich kann mehrere Manuskripte zu diesem Zweck zitieren.
Not that we have to prove that it's not safe. So what we know is that Spike is toxic, and you can take that to the bank, and I can cite multiple manuscripts to that end.
So we know the Spike.
Wir wissen also, dass der Spike im nativen Virus offensichtlich toxisch ist. Die Idee war, hey, wir produzieren das, aber es wird kein Virus erzeugen, also wird es irgendwie funktionieren wie ein Impfstoff, und es wird großartig sein. Aber jetzt sehen wir diese Nebenwirkungen. Selbst wenn das absolute Risiko, was wir immer noch nicht wissen, gering ist. Und hier ist der Haken daran, okay? Die Regierung in ihrer Weisheit und die Regierung auf der ganzen Welt verweigern die Anerkennung, dass dieses Problem existiert. Und es gibt Gründe, warum sie sich eingegraben haben. Ja, einer der Gründe ist, dass sie sagen, dass dieses Spike-Protein im Schultermuskel bleibt. Und jetzt wissen wir, dass es woanders hingeht. Können Sie diesen Kreislauf beschreiben? Wohin geht es? Für wie lange und welche möglichen Bedenken aus diesem Kreislauf des Spike-Proteins erwachsen? Es ist Verwirrung entstanden, weil es dieses Auskunftsersuchen gibt. Und ich weiß nicht, ob Ihr Publikum das versteht. Also Freedom of Information Act wurde von einigen kanadischen Wissenschaftlern genutzt, um die Zulassungsdokumente zu erhalten, die Pfizer der japanischen Regierung vorgelegt hat. Normalerweise kann man diese Dinge nicht in Amerika oder Kanada herausklagen. Aus irgendeinem Grund waren die Japaner in der Lage, sie herauszubekommen. Und diese zeigten die präklinischen oder nichtklinischen Tierstudien, die Pfizer durchgeführt hat, um die sogenannte Verteilung der injizierten RNA mit der Formulierung, das Verpackungsteil der Postversandtasche sozusagen, zu untersuchen. Das sind die Lipide und auch, wo die RNA Protein bildet. Das verwirrt manche Leute. Es gibt dieses Paket mit den Informationen und dann gibt es die Informationen darüber, wie Sie gerade betont haben, die offizielle Aussage war, was auch veröffentlicht wurde, dass wenn man es in den Muskel injiziert, es mehr oder weniger an Ort und Stelle verbleibt oder es höchstens zu den drainierenden Lymphknoten geht.
And then along comes this
Und dann kommt diese Studie raus von Harvard und Brigham Women's Children's Hospital. Es war nicht beabsichtigt, dass das gezeigt wird. Aber was man tat, war, man schaute mit einer sehr super empfindlichen Methode nach Spike-Proteinen und Einheiten im Blut. Und was sie in dieser Studie von Krankenschwestern fanden, die Moderna erhielten und dann über einige Zeit beobachtet wurden, zeigte, dass es signifikante Mengen der freien Spike-Protein-Untereinheit im Blut der Frauen gab. Das war ausgeschlossen. Aber es 2 Wochen bis zu einem Monat lang war es messbar. Und es waren ziemlich hohe Werte, die bei den meisten dieser Krankenschwestern für diesen Zeitraum festgestellt wurden. Es gibt eine Verteilungskurve, wie viel das Protein ist und wie viele Krankenschwestern. Das bedeutet, das Spike ist im Blut, was bedeutet, dass es überall zirkuliert. Und das ist auch nur die Messung der Spitze des Eisbergs, denn es bedeutet, dass noch Spike-Protein in den Fabrikzellen ist, das noch gebunden ist. Hoffentlich befindet sich dort das meiste. Und dann gibt es noch Spike-Protein, was gelöst war, aber an einem anderen Zeug gebunden wurde. Was das für ein Zeug war, wissen wir nicht. Niemand hat das gemessen. Aber wenn es mit irgendeiner Art von Affinität an AC2 bindet, könnte es gut sein, dass das, was mit dem freien Spike im Blut gemessen wird, nur ein winziger Bruchteil ist, weil es einen Haufen davon gibt, der an andere Dinge in ihrem Körper bindet oder an diesen Zellen klebt, die es produzieren. Es ist also wahrscheinlich eine deutliche Unterschätzung der Gesamtmenge an Protein. Macht das Sinn? Ja, macht es, aber die Frage ist, für wie lange? Wir sehen die meisten Nebenwirkungen, 10 oder 30 Tage. Sind diese Bedenken... Nun, es gibt eine Arbeit, die bald erscheinen wird, von der ich gerüchteweise gehört habe. Die zeigt, dass dieses Spike in einem Zelltyp landet, der Makrophage genannt wird. Das sind also diese mobilen Zellen, die sich frei zirkulieren. Sie haben sowas vielleicht schon mal unter dem Mikroskop gesehen, als Sie in der 8. Klasse waren. Das sind also die Zellen, die sich in ihrem Blutstrom bewegen und sie kontrollieren den ganzen Entzündungsprozess. Sie verschlingen auch Zellreste und solche Dinge. Und in dieser Arbeit sieht es so aus, als ob eine der Stellen, an denen das Spike landet, das Innere dieser Makrophagen ist, die damit auf eine seltsame Art und Weise angeschaltet werden, sodass sie im Grunde alle möglichen Dinge produzieren, die Entzündungen anheizen. Sie regeln Entzündungen hoch. Wir nennen sie pro-inflammatorische Zytokine und Chemokine. Diese wandernden Zellen saugen also offenbar Spike auf und Spike verändert ihr Verhalten. Und das könnte sowohl die Long-Covid erklären, als auch viele andere Symptome. Das ist also ein Teil dessen, was vor sich zu gehen scheint. Aber das ist nicht alles. Es gibt das, was wir zuerst mit dem Adenovirus gesehen haben. Deshalb habe ich versucht, den Punkt zu machen, dass diese Adenotechnologie und die mRNA enge Verwandte sind. Abgesehen davon, dass das Adenovirus viel mehr Protein für eine längere Zeit produziert. Und was ist mit den Adenovirus-Vektoren passiert? Oh, die hatten wirklich große Probleme mit Blutgerinnseln. Okay, sie machen mehr Protein über einen längeren Zeitraum. Wir haben es sehr früh bemerkt, die verursachen Blutgerinnsel. Sie erinnern sich vielleicht, dass es einen Stopp gab und dann gab es diese Entscheidung, wo durchgewunken wurde. Nun, wir heben den Stopp auf, weil wir die Impfstoffe brauchen und wir denken, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis gut ist. Aber in vielen Ländern will man davon nichts wissen, weil man glaubt, dass die Menschen getötet werden.
We need these vaccines and we think the risk-benefit ratio is good. But in a lot of countries, they won't touch them because they think they kill people.
Und jetzt die Frage, wie viel und wie lange? Brillante Frage. Sehr einfach. Die FDA hat sie nicht gestellt. Sie haben die Hersteller nicht gefragt, um die Dauer des Niveaus zu charakterisieren und rigoros die Verteilung zu charakterisieren, wo diese Proteine gemacht werden. Sie haben keine gute Laborpraxis angewandt. Das ist also etwas ungefähr wie ein Doktorand das in seiner Arbeit machen würde, wo man nicht gut kontrolliert, also keine Good Laboratory Practice Studien mit einer begrenzten Anzahl von Tieren, um zu sehen, wo das Protein landet. Man hat den eigentlichen Impfstoff, die RNA, die für Spike kodiert, nicht verwendet. Sie haben RNA verwendet, die für ein Reportergen kodiert. Etwas, das leicht zu entdecken ist. Und der Name dieses Reportergens ist zufällig Luciferase. Das hat nichts mit dem Teufel zu tun. Es ist das Protein, das die Glühwürmchenschwänze zum Leuchten bringt.
And it just so happens, the name of this reporter gene is Luciferase. It has nothing to do with the devil. It's the protein that makes the firefly tails glow.
Und es hat sich herausgestellt, dass man diese Sequenz verwenden kann, um dieses Protein herzustellen. Dann würde man eine Chemikalie hinzufügen und dann entsteht Licht. Und Licht ist wirklich einfach zu detektieren mit dem, was wir Photomultiplier-Röhren nennen. Deshalb haben wir Satelliten, die das Nummernschild ihres Autos erkennen können, okay? Also wirklich empfindliche PMTs. Sie können Licht detektieren. Dies ist ein brillantes Beispiel dafür, wie Pfizer die Aufsichtsbehörden über den Tisch gezogen hat. Pfizer benutzte die unempfindlichste Art, diese Expression zu erkennen. Sie sahen sich ganze Tiere an. In diesem Fall muss das Licht, also von dort kommen, wo das Protein exprimiert wird, durch den Muskel, durch die Haut, durch das Fett, durch das Fell und dann auf die Photomultiplier-Röhre treffen. Das bedeutet, dass die meisten dieser Photonen irgendwo anders abgelenkt werden. Und das Einzige, was man dabei sieht, sind die Bereiche, die wirklich hohe Mengen an Protein exprimieren. Und siehe da, man schließt daraus, oh, es bleibt größtenteils an der Stelle der Injektion oder etwas in der Leber. Okay? Jeder von uns, der das beruflich macht, sieht sich das an und lacht sich tot. Das ist wie ein Taschenspielertrick, den wir auf dem Cover eines Manuskriptes, einer Zeitschrift oder sonst was verwenden. Die Art und Weise, das wirklich zu untersuchen, würde, tut mir leid, das zu sagen, würde auf meine Studien zurückgehen. Ich war einer der Ersten, der Luciferase für all diese Dinge verwendet hat. Was sie wirklich tun sollten, also Vegetarier und Tierschützer müssen jetzt verzeihen, man opfert das Tier und seziert sorgfältig alle Gewebe und Organe heraus. Man gibt jedes davon in Röhrchen, gibt etwas Pufferliquide dazu, lysiert die Zellen, öffnet die Zellen, nimmt eine kleine Probe, gibt sie in die Maschine, die genau zählt, wie viel Licht abgegeben wird. Und das sagt einem genau, wie viel von diesem Transgenprotein Luciferase aus der RNA gemacht wurde, die dieses Organ erreicht haben könnte. So macht man das. Aber Pfizer hat das nicht getan. Sie haben die unempfindlichste Methode angewandt und aus irgendeinem Grund sagt die FDA und alle anderen Regierungsbehörden der Welt, nun, das ist gut genug, das beweist es. Das beweist allerdings, dass die Leute, die das beaufsichtigen sollten, keinen blassen Schimmer haben, was sie da tun. Und der Grund dafür ist, dass sie nur die Impfstoffjungs und Mädels beauftragen, sich das anzusehen, nicht die Gentherapiejungs und Mädels, weil sie in ihrer Weisheit entschieden haben, dass diese Impfstoffe genau wie jeder andere Impfstoff sind, was eindeutig nicht stimmt. Aus diesem Grund sage ich, was man hätte tun sollen, und das ist eigentlich üblich bei der FDA, wenn man ein neuartiges Produkt hat, werden sie Leute mit verschiedenen Fachkenntnissen hinzuziehen, um es zu überprüfen, nicht nur ein Team. Und was sie in dieser Situation getan haben, ist, sie hatten nur die traditionellen Impfstoffleute und die haben sich die traditionellen Impfstoff-Checklisten herangenommen und haben gesagt, naja, man macht nie Reproduktionstoxikologie bei Impfstoffen und man macht nie Genotoxizität bei Impfstoffen und man muss nie die Dauer der Expression bei Impfstoffen charakterisieren oder das Ausmaß der Expression, weil es einfach Impfstoffe sind. Sie sind bereits vorgefertigt, man spritzt sie. Aus heutiger Sicht betrachtet ist das völlig absurd. Es handelt sich um Technologien, die auf Gentherapien basieren und sie hätten eine Spezialgruppe für die Regulierung von Gentherapien zusätzlich zu der Spezialgruppe für die Regulierung von Impfstoffen haben sollen, die sich mit all diesen Dingen befasst. Aber das haben sie nicht.